Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Wie viel Ungleichheit verkraftet eine Gesellschaft? Bestimmt der Markt uns oder bestimmen wir den Markt? Gibt es noch eine nationale Ordnung oder zerbricht sie in Einzelteile? Das sind Fragen, die das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung stellt. Und die Präsidentin ist heute Vormittag zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Professor Jutta Almendinger. Herzlich
Hallo,
willkommen.
Hallo Frau Köster und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Haben Sie denn Antworten auf diese Fragen? Denn das sind Fragen, die Sie in Ihrem Werbetrailer stellen.
Diese Antworten sind Fragen, die uns jeden Tag beschäftigen in ganz unterschiedlichen Strukturen. Und da wir ein Haus sind, wo alle Disziplinen zusammenarbeiten, sind wir auch so aufgestellt, dass wir in der Zusammenarbeit zwischen den politischen Wissenschaftlern, der Soziologie, der Rechtswissenschaften doch sehr viele Antworten finden auf die Frage, was gefährdet Demokratien, warum brechen Demokratien auseinander, wie können sie sich aber auch wieder aufbauen, warum haben wir diese Bildungsarmut? Warum haben wir nach wie vor nicht den Stand der Bildung unserer Gesellschaft, den wir für die neuen Herausforderungen brauchen? Wie kann man Resilienz bei Personen erzeugen, die sie brauchen, um zu sagen, mir geht es heute gut, aber ich habe diese Hoffnung, dass es auch in 10 Jahren anders sein kann? Das sind viele Fragen.
Ich merke schon, Sie könnten zu jeder wahrscheinlich...
Das ist eine komische Anmoderation, weil es ist abendfüllend und nicht morgenfüllend.
Ich wollte gerade sagen, Sie könnten zu jedem wahrscheinlich einen ganzen Vortrag halten, aber die Frage stellt sich natürlich, Sie werben damit, wir stellen die Fragen, auf die es ankommt.
Ja.
Wie kommen Sie denn auf die Fragen? Werden die vorgegeben? Wie erforschen Sie, auf welche Fragen kommt es an?
Ja, einer der ganz großen Unterschiede des Wissenschaftszentrums zu anderen wissenschaftlichen Instituten ist, dass wir sehr stark mit unseren Bürgerinnen und Bürgern arbeiten. Das heißt, wir bringen vorläufige Forschungsergebnisse und Forschungsergebnisse sind immer vorläufig. Wir setzen auf die Falsifikation. Wir sagen nicht, das sind die richtigen Antworten. Sondern wir testen sie und wir testen sie, indem wir die Forschung raus nach Neukölln bringen, indem wir mit dem Naturkundemuseum eine große Veranstaltungsreihe machen, ins Deutsche Historische Museum gehen, teilweise ins Jüdische Museum gehen. Viele Besucher haben, die dann spiegeln und ganz neue Fragen stellen, die wir dann systematisch in unser Forschungsprogramm wieder aufnehmen. Sie könnten diesen modernen Begriff der Citizen Science vielleicht auch dafür benennen.
Ja, aber das
sind also jetzt nicht nur die arroganten Wissenschaftler, die sagen, wir wissen aufgrund unserer jahrzehntelangen Ausbildung, was hier dringlich ist, sondern wir hören und wir hören national, kommunal, aber natürlich auch international.
Das klingt jetzt gut und spannend. Die Frage ist dennoch, wie unabhängig ist die Wissenschaft? Das WZB wurde vor 50 Jahren gegründet. Am 3. Februar haben 12 Bundestagsabgeordnete 1969 haben den Gesellschaftsvertrag unterschrieben. Das waren Bundestagsabgeordnete CDU, CSU, SPD. Wie politisch ist auch das WZB verwandelt?
Wir haben das ganz, ganz große Glück durch eine Bund-Länder-Finanzierung. Der Bund zahlt am WZB aufgrund dieser historischen Gründe, dass es von Parlamentariern in Berlin gegründet wurde, 75%, anders als bei Max Planck und anders als bei anderen Leibniz-Instituten. Das Land Berlin zahlt 25%. Ich kann jetzt aus den 12 Jahren, ich bin ja wirklich in meiner dritten Amtszeit, hätte ich nie gedacht, aber das liegt daran, dass das einfach ein tolles Institut ist und mir täglich einen Spaß bringt. Wir können unsere Agenten selbst setzen. Wir müssen sie erklären, wir dürfen sie dem Beirat erklären, das ist international, sind hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir müssen sie dem Kuratorium erklären, da ist dann auch so coole Person wie Sir Peter Jonas dabei oder Gesine Schwan, aber auch natürlich die Geldmittelgeber von Bund und Land, die die Vorsitzenden sind. Und ich kann niemandem so dankbar sein wie diesem Gremium, dass sie auf uns hört, dass sie mit uns diskutiert, dass sie abwägt, ob ein bestimmter Zweig tatsächlich uns neuen Aufschluss gibt über die Probleme unserer Zeit oder nicht. Also ich kann mich nicht beklagen, dass wir eingeschränkt werden.
Die Vermächtnisstudie zeichnet ein Bild der Lebenssituation in Deutschland und der Wünsche und Hoffnungen für die nächste Generation. Das ist ein Fazit der Vermächtnisstudie, die Professor Jutta Almendinger geleitet hat. Und gestern Abend waren Sie noch in Kirch am Teck hier im Land unterwegs und haben aus Ihrer Vermächtnisstudie gelesen. Und vielleicht können Sie es ja auch mal übertragen, was Sie in Kirch am Teck gestern Abend erlebt haben.
Ja, lesen kann ich nicht. Also ich kann erzählen und kann die Inhalte darstellen, aber ich bewundere alle, die ein Manuskript vor sich haben und trotzdem noch so tun können, als ob sie live sprechen. Nein, ich war von der Buchhandlung Zimmermann eingeladen. Ich dachte, es sind vielleicht 20 Leute. Es waren bestimmt an die 200 da, die aufmerksam zugehört haben. Und wo ich dann erfahren durfte, dass es dort wirklich eine gesunde Solidargemeinschaft gibt mit einem Förderer und vielen, vielen Verbündeten über die Leute der Buchhandlung, über die Oberbürgermeisterin, die selbst da war, über viele ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, aber auch in die Schulen reingehend, die sagen, wir müssen jetzt Bildungsarmut ausrotten. Es gibt ja 100 Kinder, die sind unten durchgefallen, die haben mittel- und langfristig gar keine Chance. Und denen helfen wir jetzt durch Partnerschaften, durch Schulmittel, durch Stifte und so weiter und so fort. Und das packen wir zusammen an. Und das ist nicht in der Eintagsfliege, sondern die hatten gestern tatsächlich 10-jähriges Jubiläum. Und ich war vollständig begeistert über das, was in diesem Raum sich entspannt hat, an der Frage, was können wir denn eigentlich noch mehr tun? Und wie können wir neben der Hilfe von einzelnen benachteiligten Gruppen so Räume der Begegnung wieder schaffen, wo man miteinander redet, wo man hinschaut, wenn jemand hinfällt, verletzt wird und denen auch hilft? Und von daher kam ich sehr spät nach Stuttgart, aber hochbeglückt.
Das ist also eine Bürgerinitiative, die sich engagiert. Was sagen Sie, macht denn dort den Zusammenhalt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben? Sie gucken gerade kritisch bei Bürgerinitiative.
Ja, ich glaube nicht, dass man sich dort als Bürgerinitiative, die ja eigentlich darstellt, ein Teil von der Gesellschaft. Dort hatte ich den Eindruck, dass ganz Kirchheim Tech da dahinter steht, dass man einfach was tun muss und auch diesen positiven Akzent setzt. Und insbesondere die Bürgermeisterin hat es so positiv ausgedrückt. Wir können hier einen Unterschied machen. Wir brauchen uns nicht durch diese negativen Schlagzeilen der Digitalisierung, der Angst und so weiter und so fort fertig machen lassen. Wir kriegen es zusammen. Und wenn es nur 1 Euro ist, der jeder in das Geldbeutelchen reinwirft, um einen Unterschied zu machen und die Leute zusammenzubekommen.
Um jetzt hier andere Position einzunehmen, was meine Aufgabe hier ist, muss ich natürlich auch sagen, auch in Kirchheim Tech wird es Menschen geben, die sich abgehängt fühlen und die sich nicht in einem System aufgefangen fühlen. Also dennoch wird dort etwas vorgelebt. Was glauben Sie, wie kann man Menschen dort vielleicht eher erreichen als anderswo?
Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob diese Leute, die sich abgehängt fühlen, dann auch abgehängt werden lassen und man einfach vorbeigeht und nicht den Blick nach rechts oder links hat. Oder ob man sagt, das ist eine Person, der geht's einfach schlecht. Die fühlt sich nicht mehr integriert, sie nimmt nicht mehr teil an dem Leben. Man sieht sie kaum, die Nachbarin ist einfach... Und man dann anklopft an die Türe und sagt, können wir was tun? Und nicht wartet, bis diese Person auf einen zukommt, sondern ein proaktives Handeln zeigt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber den Eindruck hatte ich. Und ich glaube nicht, dass mich 200 Leute gestern in diese wirklich Inszenierung haben täuschen können. Das erschien mir alles extrem authentisch und extrem erfolgreich und auch als ein Vorbild tatsächlich für andere Gemeinden. Inwieweit man das dann in die Größe denken kann, in Berlin müssten es eigene Kids sein, die sich dann zusammenschließen. Aber das geht. Kieze wollte ich sagen, nicht Kids. Kids können auch viel machen,
die
sieht man dieser Tage.
Kiezen. Genau. Also man merkt, Sie haben einfach den Blick als Soziologin auch bei einer Abendveranstaltung darauf, auch anschließend noch in der Taxifahrt nach Stuttgart. Was passierte da?
Ach, ich kann jetzt leider diesen Namen dieses Taxifahrers nicht. Wir haben in Kirchheim Tech zunächst mal das Problem gehabt, überhaupt ein Taxi zu finden, was ich mir ganz schlecht erklären konnte. Als ich dann in dem Taxi saß, dann konnte ich mir das erklären. Und zwar deshalb, weil wir ja oft, Sie wahrscheinlich auch, mal Taxi fahren. Und
gar nicht so häufig. Ich bin gestern unterwegs gewesen mit der Stadtbahn.
Ja, nicht häufig, aber zumindest, ja, ich fahre auch selten Taxi, aber zumindest ist jetzt für uns Taxifahrer nicht der Mega-Luxus. Als ich in diesem Taxi saß, klingelte ständig und dieser Herr wurde permanent angefordert und ich sagte, also da ist ja was los, da in Kirchheim Tech auf der Fahrt nach Stuttgart. Und dann sagte er, das ist der einzige Tag, wo Personen, die auf Hartz IV sind, sich es erlauben können, mal mit dem Taxi in eine Kneipe zu fahren, sich 2 Bier leisten können und dann wieder nach Hause kommen. Das können sie den Rest des Monats nicht. Aber dann, wenn vom Amt das Geld kommt, dann ist das halt so. Und das ist immer am Ende des Monats. Und da hat man sich nochmal die ganz große Diskrepanz vorgestellt zwischen dem eigenen Leben, wo man dann in Berlin mit einem Zehner ja doch relativ weit kommt. Das kommt man in Kirchheim Tech auch, aber man hat einfach das Geld nicht. Also da kam ich mir wieder wie aus einer anderen Welt vor im Vergleich zu den Hartz-IV-Beziehern, die das einmal können und wahrscheinlich auch dann mit einem schlechten Gewissen.
Ja, aber da muss man ja vielleicht auch mal drauf schauen, was sagt es für Sie als Soziologin? Also was ziehen Sie da für Schlüsse? Man könnte ja auch sagen, es muss gar nicht sein, ich nutze eine Taxe im normalen Leben auch nicht so. Warum nutzt man dann als Hartz-IV-Bezieher diese Taxe? Welcher Wunsch liegt dahinter?
Der Wunsch liegt dahinter, dass wir die Infrastruktur im Verkehrswesen nicht so abbauen, was das ländliche Gebiet betrifft, wie wir es im Moment tun. Da gehen einfach keine Busse mehr zu diesen Uhrzeiten. Und das ist eine Katastrophe. Das hängt die Stadt und ländliche Regionen voneinander ab. Wir brauchen ganz neue Mobilitätskonzepte. Wir haben eine starke Ballung und Verstärkung von Verkehrskonzepten in der Stadt, nicht immer zu unserer besten Gesundheit. Aber wir müssen sehen, also wer das Land liebt, kommt mit dem Bus nicht mehr zurück.
Und Sie sehen einen Vorteil, diese zwei Bier dann also in der Kneipe zu trinken und nicht zu Hause zu trinken?
Insofern, als dass es mir immer darum geht, dass man mit anderen Leuten ins Gespräch kommt und ich mir gar keine Gesellschaft vorstellen kann, wo man immer nur in den eigenen vier Wänden ist und im Übrigen auch vielleicht depressiv wird und nicht mehr sozusagen den Blick auf das Ganze hat, finde ich das schon positiv. Und ich finde nicht, dass das Sozialschmarotzer sind, ehrlicherweise.
Ja, aber die Realität sieht ja vermutlich anders aus. Wenn wir da, gibt sicherlich auch viele Statistiken, da müssen wir jetzt spekulieren, aber die meisten werden ja eher zu Hause sitzen und dann vielleicht auch in einer schlechten Situation.
Ja, aber jetzt nicht nur die Hartz-IV-Bezieher, also das möchte ich schon verbreiten. Also wenn man sich anschaut, die Leute haben keinen Zivildienst mehr, wo man ganz andere trifft. Die Leute haben sehr selten nur noch Konfirmationsunterricht, wo ich ganz viele andere Leute traf. Die Leute sind nicht mehr in Grundschulen, wo sie mit Personen zusammen sind, die aus anderen gesellschaftlichen Schichten kommen. Wir haben eine extreme Segregation, die dazu beiträgt, dass man unter seinesgleichen ist. Und das ist nicht eine weltoffene Gesellschaft und keine, die es dann leicht hat, Flüchtlinge zu integrieren und Personen, die anders denken.
Da sprechen Sie einen Trend an, den großen Trend der Individualisierung. Also da sagen Sie, das ist etwas, was für die Gesellschaft negative Folgen mit sich bringt.
Ich glaube nicht, dass man das unter dem Wort der Individualisierung fassen kann. Man kann sich auch individualisieren und trotzdem treffen mit anderen. Individualisierung meint ja zunächst mal, dass ich mich als etwas Eigenes wahrnehme, dass ich mir erlaube, eigene Vorstellungen der Welt zu haben, eigene Vorstellungen der Führung meines Lebens. Ich rede darum, dass die Leute nicht mehr wissen, was in anderen Leuten vorgeht, dass sie nicht mehr wissen, wie sie ticken und dass das zu einem extremen Auseinanderdriften der Gesellschaft beiträgt, die bestimmte politische Parteien massiv für sich nutzen können und die ganzen populistischen Bestrebungen und nicht nur Bestrebungen, sondern auch Erfolge, die wir heute sehen, gehen meines Erachtens kausal darauf zurück.
Vielleicht gucken wir noch mal kurz drauf und gucken auch auf die Lösungen. Was schlagen Sie vor?
Ja, also ich hatte ja eben schon die Baupolitik erwähnt, dass immer mehr, wie wir zeigen können, Junge unter Jungen, Alte unter Alten oder Ältere unter Älteren leben, Reiche unter Reichen, Arme unter Armen, Personen mit Bildung und ohne Bildung getrennt voneinander leben. Und das hat einen Einfluss darauf, wer in den Vereinen der jeweiligen Stadtteile ist und wer auch in den Schulen ist. Und das ist eine sehr bedrohliche Entwicklung. Das geht aber sehr viel weiter als jetzt die Wohnungspolitik. Ein anderes gutes Beispiel ist der Arbeitsmarkt mit sehr vielen Beschäftigungsverhältnissen, die jetzt überhaupt nicht mehr an den Betrieb gebunden sind und wo die Arbeit auch als Ort der Begegnung, des Treffens von Personen, die andere Hintergründe haben, andere familiäre Verhältnisse haben, kaputt gehen. Die Gewerkschaften gehen massiv zurück und da müsste man doch auch fordern, dass das wieder einen höheren Stellenwert erreicht. Das ist im Übrigen auch eine der ganz zentralen Ergebnisse dieser Vermächtnisstudie, dass die Leute sagen, die Erwerbstätigkeit ist mir wichtig. Dann dachte ich schon, naja, also das kann jetzt ja nicht so eine große Überraschung sein. Aber es ist nicht maßgeblich das Geld, weil wenn ich dann frage, wären Sie auch erwerbstätig, wollten Sie es auch sein, wenn Sie das Geld gar nicht bräuchten, dann sagen 70% ja, auch dann, weil ich andere Leute treffe, so wie ich heute das Vergnügen habe, Sie zu treffen.
Das ist ja bei den Streiks inzwischen auch schon so, dass nicht nur um mehr Geld gestreikt wird, sondern auch um mehr Lebenszeit. Aber dieses Beispiel, was Sie gerade nennen, es geht ja mehr in Richtung Homeoffice. Sie sagen aber, gerade dieser Die Begegnung am Arbeitsplatz ist so wichtig. Also wie kann man da Trends brechen und darauf aufmerksam machen?
Homeoffice ist für bestimmte Zeiten gut, der Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege, Arbeit und Kindern. Aber mir vorzustellen, nur im Homeoffice zu sein, und deshalb gibt es solche Regelungen auch am Wissenschaftszentrum nicht. Die können das gerne mal einen Tag machen, vielleicht auch zwei. Alles, was darüber hinausgeht, nimmt mir ehrlicherweise auch kreative Kräfte des Zusammengehens. Es nimmt mir die Bereitschaft, wenn jemand länger krank ist oder Elternzeit nimmt, dafür auch einzuspringen. Also es nimmt Solidarität. Und von daher muss man damit, wie auch mit Crowdworkern und anderen jetzt in der neuen digitalen Gesellschaft stehenden Arbeitsformen, vorsichtig umgehen und immer sich die nicht gewünschten Nebenwirkungen mit anschauen.
Da werden noch ganz viele Herausforderungen natürlich kommen, auch im Wandel des Arbeitsmarktes. Wenn Sie jetzt nochmal auf die Wünsche gucken und auf die Hoffnungen auch dieser neuen Generation und der nächsten Generation, was ist da ganz besonders? Was haben Sie in der Vermächtnisstudie ausmachen können?
Das Allerwichtigste ist für die Menschen tatsächlich, neben dem familiären einen zweiten Bereich zu haben, wo sie sich zeigen können, wo sie sich entwickeln können, wo sie den Eindruck haben, hier kann ich mich auch irgendwo reiben. Hier habe ich einen zweiten Platz, ein Stück eigenes Leben, wie es Elisabeth Begernsheim ausgedrückt hat. Damit zusammenhängend ist mit fast gleicher Wertigkeit verbunden die Solidarität. Also wenn man über Deutschland sagt, dass Deutschland sich entsolidarisiert, jetzt operationalisiert damit, dass man nicht mehr bereit ist, für andere zu zahlen, Steuererhöhungen in Kauf zu nehmen, Elterngelder zu erhöhen und so weiter und so fort. Das zeigt meine Studie überhaupt nicht. Selbst die Personen, die richtig reich sind, sagen, dass eigentlich ihre Bonuszahlungen zu hoch sind und dass die Vermögensspreizung enorm auseinandergeht. Und wir müssen schon auch sehen, dass das, was ich jetzt eben am Beispiel von einzelnen Personen gesagt habe, sich dadurch potenziert, dass Gutgebildete mit Gutgebildeten und Reichen mit Reichen zusammengehen in Partnerschaften. Es ist nicht mehr so, dass der Arzt die Krankenschwester heiratet. Also es gibt auch keine Mobilität mehr, weder auf dem Arbeitsmarkt oder eingeschränkt auf dem Arbeitsmarkt, aber auch nicht mehr über familiäre Bande.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Jutta Almendinger in SWR1 Leute. Sie waren eine der Auserwählten für das Thomas Mann Haus in Los Angeles für ein Stipendium. Fellowship nannte sich das Ganze. Müssen Sie kurz erklären.
Ja, ich kann es so erklären, dass ich einen Anruf bekam, ungefähr vor einem Jahr. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Sie ausgewählt für ein Stipendium. Thomas Mannhaus, Almendinger, denkt da an Lübeck, denkt, ja, was mache ich denn da in Lübeck? Dann kam die Aufklärung, wir reden über Los Angeles, über das Haus, welches von der Bundesregierung erworben worden war. Ist das Haus, wo Thomas Mann mit seiner Familie emigrierte im Jahr 1953, 1954. Das ist falsch, 43, 44. 10 Jahre später ist er wieder ausgezogen und in die Schweiz zurückgekehrt. Und ich durfte dieses Haus dann in der Delegation mit dem Bundespräsidenten eröffnen. Toll, also muss ich sagen, also jetzt nicht nur von der Bundesregierung dadurch, dass es gekauft wurde, sondern auch durch die Stiftung von Herrn Leibinger, der die ausgestattet hat mit Möbeln, die hervorragend diesen Bauhausstil dieses von Herrn Davidson gebauten Hauses darstellen. Es gab in dieser ersten Runde relativ wenige Fellows, sodass ich also gut Zeit hatte, mich mit den Nachbarn, ist eine alte jüdische Community, zu beschäftigen. Aber insbesondere das, was ich eigentlich am Thomas-Mann-Haus machen wollte, nämlich über diese Vermächtnisstudie weiterzuschreiben, mir weitere Gedanken zu machen über soziale Kohäsion, sofort zur Seite gelegt habe, nämlich als ich in den ersten Tag mit meinem Jetlag, den man bei 9 Stunden Unterschied hat, bin ich am Strand entlang gelaufen. Ich habe natürlich Obdachlose erwartet. Man weiß, dass insbesondere in Kalifornien es viele Obdachlose gibt, die da am Strand sind. Aber als ich von meinem kleinen Strandgang wieder zurückkam, standen da 2 Männer, die mittlerweile mit einem Jackett bekleidet und mit einem Spiegel vor ihrem Gesicht sich gestalteten, sich kämmten und schick machten, was dann doch die Frage bei mir aufwurf, haben Sie jetzt eigentlich da eine Party gefeiert oder wie soll ich denn das verstehen? Und dann wurde mir gesagt, dass es Lehrer sind. Zwei Lehrer, die in ihrem zweiten Jahr waren und die mir sagten, von dem Gehalt, was ich als Lehrer beziehe, das sind 25.000 Dollar pro Jahr, kann ich mir schlichtweg nicht eine Wohnung leisten, die in dieser Los Angeles Area ist und auch keine kleine. Und wenn ich mir eine Wohnung leisten kann, dann muss ich vom Pazifik weg und zwar mindestens 25, 30 Meilen. Das hört sich für uns vielleicht gar nicht viel an, aber wenn Sie die Verkehrssituation dort sich vor Augen rufen, sind das 2-3 Stunden. Und das können die bei unterbrochenen Stunden in der Schule sich überhaupt nicht leisten. Das heißt, diese Obdachlosigkeit, sich klar zu machen, dass das nicht etwas ist, im Übrigen auch nicht in Deutschland, wo die Leute besoffen sind, drogenabhängig, faul, sondern dass es ein Problem ist der Auseinanderentwicklung unseres Arbeitslohns im Vergleich zu dem Anstieg der Mieten. Das hat mich dann dazu gebracht, ein Buch zu schreiben, das heißen wird Wohnungsarm und welches sich damit beschäftigt, wie die Wohnungsarmut in oder Personen umfasst, die tatsächlich Vollzeit erwerbstätig sind.
Also Sie meinen den unterschiedlichen Blick auch auf die Wohnungslosen. Jetzt gibt es auch Zahlen über Deutschland, es gibt Schätzungen. Danach liegt die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland bei 1,2 Millionen. Seit 2014 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Sie nehmen sicherlich aus Ihrer Zeit aus den USA auch etwas für Forschung hier in Deutschland mit.
Ja, also ich werde an einem Vergleich arbeiten zwischen Los Angeles und Berlin. Das sind Partner-Cities und was wir in Berlin sehen, ist, dass diese besondere Form und die meines Erachtens besonders krasse Form, dass eben die Erwerbsarbeit nicht mehr so viel Geld gibt, dass man sich eine Wohnung leisten kann. Das sieht man auch zunehmend in Berlin und da müssen wir jetzt eingreifen. Und wir müssen eingreifen, indem man die Sozialwohnungen nicht mehr privatisiert, indem man Sozialwohnungen weiter aufbaut oder zumindest Wohnungen, die man sich leisten kann, indem man den Mindestlohn aufstockt, indem man aufpasst, dass die ganze Einkommensvermögensverteilung sich nicht weiter spreizt. Wir haben ein Recht auf Wohnen und wir haben ein Recht auf Arbeit. Und dieses Auseinanderklaffen, das sehe ich als eines der wirklich demütigendsten Erfahrungen für Menschen an, die sich die Mehrheitsgesellschaft so nicht einfach anschauen kann. Wir müssen da was tun. Und es ist nicht mit Tafel. Ich bin jeder Person dankbar, die über einer Tafel arbeitet und da entsprechend Kleider und Essen ausgibt. Aber es muss natürlich systematisch angegangen werden. Es muss an den Wurzeln angesetzt werden. Und das geht nur über einen höheren Mindestlohn. Es geht nur über faire Arbeit für gute faire Bezahlung für gute Arbeit. Und es geht darum, dass wir diese International Developers stoppen, die nur noch eine Luxuswohnung nach der anderen in die zentralen Bereiche der Städte setzen.
Ja, durch Ihren Blick jetzt konkret auf Amerika, oft ist es ja so, dass vieles dann auch rüberkommt. Und es gibt auch Berichte darüber, dass Wissenschaftler bereits in einem Auto wohnen müssen, weil es einfach keinen Markt mehr für die Wohnungen gibt. Eigentlich würde man denken, die verdienen doch genug. Sehen Sie diese Entwicklung ganz konkret auch für Deutschland?
Ja, aber die Wissenschaftler in Amerika, die leben dann darin für ein paar Jahre. Aber es gibt ja Personen, die ich kennenlernen durfte, die seit 20, 30 Jahren im Auto leben und zwar nicht alleine, sondern mit ihren Kindern. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn es kälter ist oder stürmisch oder sonst irgendwas, sind sie in den Autos, ansonsten sind sie an öffentlichen Orten und kann man so nicht hinnehmen. Und wenn Sie jetzt sagen, es schwappt rüber, ich kann nur sagen, es ist schon hier, es ist inmitten von uns und wir haben immer noch diese Stereotypisierungen drauf, die wollen ja einfach nicht. Und warum sollen wir diese faulen Leute da unterstützen? Sind ja selbst dran schuld, wenn sie saufen.
Und dieses Wissenschaftszentrum für Berlin, macht es denn auch Politikberatung? Denn Sie sagen das und werden Sie auch gehört?
Wir werden zunehmend gehört, indem wir nicht nur, was ich schon immer, also alle von uns sind in irgendwelchen Expertenkommissionen drinnen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber viel, viel wichtiger ist es doch, zu den Leuten selbst zu gehen, sie mit unseren Erkenntnissen der Migration, der Integrationsforschung, auch der Bildungsforschung vertraut zu machen, sodass die Menschen selbst sagen, das Leben könnte auch anders sein und wir gehen auf die Straße. Dass man mit den Arbeitgebern redet, dass man sagt, ihr habt hier verdammt nochmal eine soziale Verantwortung, weil ihr letztlich von denen profitiert, die dann auch den Konsum erstmal ermöglichen und die das Wachstum der Wirtschaft. Und hier geht eine Schere auseinander zwischen dem, was staatlich geleistet werden soll. Wir haben die Diskussion mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, eine staatliche Leistung, und nehmen international, global agierende, insbesondere diese ganzen Plattformökonomien, damit aus der Verantwortung raus. Die zahlen keine Steuern.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. So hat es Aristoteles mal formuliert. Jutta Almendinger in SWR1 Leute. Als Soziologin haben Sie sicherlich auch die Freundschaft erforscht. Aber persönlich, was bedeutet Ihnen Freundschaft?
Freundschaft bedeutet für mich beispielsweise, dass ich jeden Tag gerne ins Büro gehe. Also ich würde mittlerweile meine zwei wunderbaren Zauberinnen im Büro als meine Freundinnen betrachten. Wenn die anders wären, dann würde mir das Aufstehen am Morgen schwerer fallen. Ich betrachte auch viele meiner Mitarbeiter als Freunde, weil mit so 500 Leute, die so an einem Strang ziehen, das ist einfach etwas, was einem das Leben einfacher macht und was einen gesund hält und was einen innovativ hält. Also diese ganzen Dinge finden wir allerdings auch in unserer Forschung. Wir finden den Zusammenhang zwischen Freundschaft und Gesundheit, mit Freundschaft und Antrieb, mit Freundschaft und dem Rausgehen, um andere zu finden.
Ja, das Statistikportal sagt, Freunde sind neben der Familie das Wichtigste für die Menschen im Leben. Das können Sie wahrscheinlich ähnlich bestätigen in Ihren Studien.
Das zeigt auch die von Ihnen schon angesprochene Untersuchung, aber nicht nur jene. Also wenn da gefragt wird, was ist Ihnen wichtig, Freunde ist ganz oben. Sollte es Ihnen wichtig sein, also dieses Vermächtnis würden Sie der nächsten Generationen, ist es noch höher. Man hat ein bisschen Angst, dass Freundschaften zerbrechen, beziehungsweise man hat eine sehr berechtigte Angst, dass Freundschaft nicht mehr aus ganz unterschiedlichen Freundeskreisen zusammengesetzt sind, sondern dass sich so Gleiche zu Gleiche gesellen. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, die auch durch die sozialen Medien und durch diese Blasen, wie man so schön sagt, genährt wird.
Also unterliegt natürlich auch die Freundschaft einer Entwicklung, gerade durch das, was gesellschaftlich passiert.
Das ist vollkommen richtig. Und die Entwicklungen sind fatal, weil Leute, die heterogene Freundeskreise, also sehr gemischte Freundeskreise haben, die sind einfach zukunftsoffener. Die sind optimistischer, weil sie sehen, es geht auch anders und es geht nicht nur my way.
Aber das ließe sich digital natürlich auch gerade gut lösen. Also da ist ja die Digitalität nicht im Weg. Warum sehen Sie das als Problem an?
Weil bei den sozialen Medien, wenn Sie sehen, wen hat man da als Freunde, und das haben wir mal ausgewertet, sind die alle ziemlich ähnlich. Ich habe eben den Heiratsmarkt dargestellt. Wenn man sich anschaut, wer heiratet wen, sind die ziemlich ähnlich. Also man kann das eigentlich wieder nur aufbrechen, indem man Orte der Begegnung schafft, wo man auch sieht, ach, die Person, auch wenn sie ganz anders tickt, ist doch wirklich sympathisch und das aufbricht, sodass man wenigstens weiß, wie andere sind. Also das trifft natürlich auch das Zusammenleben von Personen mit Migrationserfahrung und ohne und alt und jung.
Aber das hat es jetzt ja auch gerade im Rahmen der Flüchtlingskrise gegeben, Begegnungen untereinander, Menschen, die sonst nicht aufeinander getroffen sind. Also darin müssten Sie doch dann etwas sehr Positives sehen.
Ja, aber auf der anderen Seite haben wir Flüchtlingsheime, die abgeriegelt sind, die abgesperrt sind, wo man gar nicht mal rausgehen darf, wo man sie eben nicht in den Geschäften sieht oder wo die Personen gar nicht vorbereitet sind, darauf andere zu treffen. Und genau in diesen Bereichen Deutschlands sieht man ja die enorme Abwehr, diese Stereotypisierung, die wir alle im Übrigen in uns haben. Also ich kann Ihnen auch gerne eines meiner letzten Erlebnisse schildern, wo ich merkte, mein Gott, wie stereotypisch bin ich denn da?
Das war wo?
Ach, ich hatte eine kleine Auseinandersetzung, ob Frauen in Berlin auch Müllfahrerinnen werden können, und habe dann gesagt, naja, wenn eine 62-Jährige tatsächlich so einen richtigen ganzen Tag Müllabfuhr machen kann, dann sollten es auch junge Frauen können, und musste dann morgens um 5 in den Betriebshof 300-400 Männer, und ich dachte, die pfeifen mich aus und sagen, was will denn die Alte hier überhaupt? Ich hatte richtig Bammel. Nichts davon passierte. Die waren froh, dass sie mich sahen. Ich bekam keinen einzigen blöden Alters oder was wollen sie denn hier anpfiffen.
Also aber das Rollenmuster ihrer Angst war dann einfach drin.
Die Stereotypisierung ist in mir drin. Die ist in uns allen drin. Die müssen wir überkommen. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, das haben die anderen, aber ich nicht. Wir müssen sehen, wir alle müssen daran arbeiten, und wir können nur daran arbeiten, indem wir mit anderen ins Gespräch kommen.
Ein neues Gesetz soll gleich viele Frauen und Männer ins Parlament bringen. Der Beschluss gestern in Brandenburg, Jutta Almendinger, ist das auch ein Modell für den Bund?
Selbstverständlich. Wobei wir sehen müssen, dass wir auf Bundesebene, wenn Sie sich die Verteilung von Minister und Ministerinnen anschauen, eine viel größere Verteilung, eine gerechtere Verteilung zwischen Männern und Frauen haben. Wir haben jetzt natürlich bei der Besetzung des neuen Bundestags weniger Frauen als zuvor. Das hat sehr viel mit dem Erstarken der AfD zu tun, die so gut wie keine Frauen aufgestellt hat, viel weniger als andere Parteien. Dadurch kam das zustande. Wo wir die größten Probleme haben, ist auf kommunaler Ebene. Wir haben sehr, sehr wenige Bürgermeisterinnen im Land. Dass so eine Initiative hilft, ist meines Erachtens überhaupt gar keine Frage, weil die Parteien, die Frauen stark aufsetzen, quotieren. Und weil wir ja auch im Aufsichtsrat sehen, dass da mittlerweile der Frauenanteil bei 30% liegt aufgrund der Quotierung.
Aber Sie sprechen gerade das Kommunale an. Da sind die Probleme ja so groß, dass es gar nicht mal nur um Frauen geht, die sich nicht finden lassen, sondern da lassen sich grundsätzlich kaum Kandidaten finden. Geht das nicht dann am Problem vorbei? Ist die Ursache nicht eine andere, engagierte Menschen, egal welchen Geschlechts, zu finden?
Ich würde jetzt zunächst mal dem sehr stark widersprechen, dass sich Frauen nicht finden lassen. Frauen haben aufgrund von sehr starken, auch noch nach wie vor männlich geprägten Netzwerken gar nicht die Chance, gesehen zu werden. Also sie werden weniger häufig angefragt, das wissen wir aus allen Untersuchungen, und von daher geht es auch darum, dieses allgemeine Engagement muss zunehmen. Das hat ja ein bisschen auch die ganze Sendung durchgezogen. Wir sehen in neueren Studien, dass da durchaus, das fällt mir jetzt schwer zu sagen, aber die AfD und jetzt auch, was man sieht in diesen Freitagsaktionen, geprägt durch junge Leute, sich die politische Partizipation langsam wieder aufbaut. Wir haben gerade am WZB ein Zentrum für Zivilgesellschaft gegründet, wo man sieht, mittlerweile kapieren die Leute, dass etwas auch änderbar ist. Wir dürfen das nicht einfach so hinnehmen. Und ich glaube, durch solche Initiativen wie in Brandenburg ergibt sich dann auch eine größere Bereitschaft.
Hat vielleicht viel damit zu tun, dass Menschen den Eindruck hatten, auch nicht gesehen zu werden innerhalb der Politik. Vielleicht können wir gerade eine E-Mail zitieren von Rainer Kuttler aus Bretten. Der hat ins Studio geschrieben und er schreibt noch sehr viel mehr. Ich zitiere jetzt mal das Ende. Ein Beispiel: bei uns in Bretten wurde über Jahre hin nicht in den sozialen Wohnungsbau investiert, aber die Stadt hat es geschafft, innerhalb von einem Jahr Gebäude über 5 Millionen Euro Baukosten für ein Flüchtlingsheim zu erstellen.
Ja, also das macht genau meinen Punkt, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank für diese Zuschrift, weil man zeigen kann, wenn man es möchte, geht es auch. Und da brauchen wir doch nicht jetzt maximalen Druck von außen, sondern wir müssen uns doch darauf besinnen, was wir als eine demokratische Kultur, eine demokratische Republik an Menschenrechten den Leuten auch schuldig sind. Und da gehören Wohnungen dazu. Und um das hinzubekommen, müssen wir uns einzeln auch engagieren. Wir können nicht Däumchen drehen und warten, die Politik macht es irgendwann.
Also der Aufruf an Eigeninitiative.
Ja, deshalb habe ich vorhin auch dieses Kirchheim da erwähnt, weil da war es die Initiative von wenigen, die dann aber Wellen geschlagen hat. Und das ist kein Einzelbeispiel, wir sehen das, aber es ist zu wenig in Deutschland.
Das ist ein großes Credo von Ihnen. Vielleicht gucken wir noch ganz schnell auf das WZB, denn Sie feiern jetzt 50-Jähriges. Und vielleicht können Sie einfach mal sagen, wie Sie dann innerhalb dieses Instituts auch Strukturen verändert haben. Ihre Eigeninitiative, wie sieht die aus?
Naja, diese Strukturen wurden so verändert, dass wir auf der einen Seite große Abteilungen, die von internationalen hoch angesehenen Professoren geleitet werden, haben auf der anderen Seite über die, über dieses Jahrzehnt, wo ich jetzt dort sein darf, auch sehr viele junge Menschen in Leitungspositionen gebracht haben, die dann doch andere Untersuchungen machen, sich über Digitalisierung, Internet beschäftigen, ein bisschen schräger sind, vielleicht auch sehr, sehr stärker international rekrutiert werden. Das macht das Institut ein bisschen lebendiger. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich das als Auftrag empfinde, dass die Wissenschaft zu den Menschen geht, dass die Wissenschaft sich aber auch verbindet mit anderen Sektoren. Und bei dem 50. haben wir uns jetzt gesagt, Wir laden jetzt nicht nur die Regisseure von Filmen ein. Wir hatten mal Breaking Bad und den Regisseur von Jim Knopf, um einfach mal zu hören, wie denken die darüber nach? Das ist ja nicht so, dass die Wissenschaft die Besseren sind und die anderen nicht. Und jetzt gehen wir in den Saal und überlegen uns, wie kann man eigentlich Musik Wissenschaft so in Musik transponieren oder wie kann man die Musik transponieren in Projektionen? Wir arbeiten sehr viel mit Gestalterinnen von der UdK zusammen. Das ist jetzt das nächste Ziel, welches ich mir gesetzt habe.
Also Sie sprühen richtig und ich nehme daraus mit, nicht abgehoben soll die Wissenschaft sein, sondern nah am Bürger. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Jutta Almendinger.
Ich danke Ihnen, Frau Köster.
Eins gehört.